Deutschland und Frankreich haben das auf ihre Weise vorgeführt, jahrhundertelange Kriege untereinander, bis sie kapiert haben, dass sie in der Konkurrenz der Mächte auf dem Globus untergehen, wenn sie ihre ruinöse Feindschaft nicht begraben. Dann erst, und erst als Alternative zu den Erobern der Franzosen, was immer nicht geklappt hat, dann erst hat das Deutsche Reich die Erbfeindschaft mit den Franzosen und vice versa aufgegeben. Drittens, und wenn dann der Zustand der Anerkennung erreicht ist, ja, es gibt Grenzen, die lässt man bestehen, man will nicht mehr gleich an den Grenzen rühren, man will sie nicht verschieben. Man anerkennt, dass jenseits der Grenzen die andere Macht sitzt. Dann ist es immer noch so, dass die Anerkennung, die man beansprucht vom anderen Staat, eine Anerkennung für die Gewalt ist, die man ist. Und zwar auch in der Dimension, in der man Gewalt ist. Soll heißen, wenn die große Europäische Union Serbien gegenübertritt, wenn Amerika Guatemala gegenübertritt, dann hat das durchaus den Ton, das hat der Verkehr mit den anderen durchaus den Ton, ja, weißt denn du, mit wem du es zu tun hast? Da ist es nicht so, dass der Staat sagt, ich Staat, du auch Staat, ich ziehe den Hut. Ja, das gibt's schon, das sind die Formen des diplomatischen Verkehrs. Wenn der Staatsgast kommt, dann wird eine Ehrenkompanie aufgestellt und die präsentiert das Gewehr und die zeigt den Respekt der eigenen bewaffneten Kräfte vor der fremden Hoheit. Solche Formalismen gibt es schon im Verkehr und da merkt man was, also dass Anerkennung, dass das ein Verhältnis von Gewalten zueinander ist, das wird richtig noch inszeniert im diplomatischen Verkehr. Aber der wirkliche Gehalt des Verkehrs, da verkehrt doch nicht gleich und gleich, sondern der Verkehr des großen Amerika mit dem kleinen Guatemala, die große Europäische Union mit dem kleinen Serbien. Und da heißt es dem anderen gegenüber, ich bin die Macht, die in diesem Europa zum Beispiel sagt, welche Staaten existieren dürfen und welche nicht. Welche Gebilde auseinandergeschlagen werden müssen und welche zusammenbleiben müssen. Und du Serbien musst dir das bieten lassen. Und wenn Serbien Nein sagt, dann verweigert Serbien die Anerkennung der Kompetenz der Europäischen Union zur Rechtsetzung innerhalb Europas, zur Setzung von Völkerrecht, zum Bestimmen dessen, was Völkerrecht sei, innerhalb Europas. Und was sagt die EU dazu? Das ist eine Aggression, das ist eine Nichtanerkennung von dem, was wir sind, das ist ein Fall für Krieg. Und dann muss Serbien erst einmal den Krieg verlieren, bis dann die Europäische Union diesen Anspruch, wir setzen in Europa Recht, wieder ein Stückler weiter durchgesetzt hat. Dieses Verhältnis, Staaten sind zueinander auch im friedlichen Verkehr immer die Gewalten, die sie sind und beanspruchen den friedlichen Verkehr zu gestalten, zu formen, zu bestimmen, im Hinblick auf und mit Rücksicht auf das Kaliber von Gewalt, das die eine wie die andere Seite ist. Der ganze Frieden ist ein Diktat der jeweiligen Gewaltrelationen, die existieren. Und der Frieden hält genauso lang, wie beide Seiten diese Gewaltrelation als gegeben und von ihnen nicht veränderbar hinnehmen. Und nicht länger. Alles das macht Israel auch und gar nicht anders. Der ganze Unterschied besteht einzig darin, dass die Durchgesetztheit dieses Staates noch nicht endgültig passiert ist, weil es immer noch welche gibt, die sagen, hier hätten eigentlich sie ein Recht, einen Staat zu haben und nicht die anderen. Auch Israel tritt dann auf gegenüber seinen Nachbarn, gegenüber den Palästinensern sowieso, aber dann auch gegenüber den Nachbarn als die Macht, die es ist. das kleine Israel mit der Atombombe, mit der modernsten Luftwaffe der Welt, also der nahöstlichen Welt, mit absoluter Waffenüberlegenheit tritt auf gegenüber Syrien meinetwegen und sagt, ja, wir haben euch die Golanhöhen abgenommen, aber das heißt, also wir haben sie euch weggenommen, aber das heißt doch überhaupt nicht, dass wir was verkehrt gemacht haben. Das heißt, wenn ihr Frieden wollt mit uns, dann verzichtet gefälligst offiziell auf die Golanhöhen. Also sie beanspruchen dort Recht zu setzen gegenüber ihren Nachbarn. Und nicht nur gegenüber den Palästinensern, sondern auch im weiteren Bereich. Sie treten als regionale Vormacht auf und haben im Unterschied zur Europäischen Union wirklich bloß das, dass sie immer noch mit Staaten auch konfrontiert sind, wie Syrien, die die Rolle der Vormacht Israels nicht einfach unterschreiben wollen. Ja, während die Europäische Union zunächst mal jedenfalls, nachdem Serbien den Krieg ums Kosovo damals verloren hat, Satz kaputt gemacht jedenfalls, im Unterschied zur Europäischen Union, die in Europa und innerhalb der Grenzen, wo sie in Europa Recht und Unrecht bestimmt, vorerst mal unangefochten ist. So, das war der erste große Punkt. Der erste große Punkt sollte heißen, der Krieg ist natürlich maßlos unangemessen, wenn man sagt, er war zur Befreiung von 3 Soldaten gedacht. Zu der hat er ja übrigens auch gar nicht geführt. Also, um die ging es auch in der Hinsicht nicht, dass das nicht rausgekommen ist. Krieg hat was ganz anderes. In den 3 Soldaten hat Israel das Symbol seiner missachteten Souveränität. Und was verteidigt wird, ist nicht das Leben der 3 Soldaten, sondern die Souveränität. Das all denen, die das Leben von jüdischen Menschen und dem Staat Israel gleichsetzen. Das gilt in Israel so wenig wie sonst irgendwo auf der Welt. Wenn ein Staat seine Hoheit angefochten sieht, dann opfert er jede Menge nationalen Lebens zur Unanfechtbarmachung seiner Hoheit. Also unangemessen, unverhältnismäßig war der Krieg, wenn man ihn wirklich an den 3 Soldaten misst. Gar nicht unverhältnismäßig ist er, wenn man ihn daran misst, da Israel erfährt eine Missachtung des Rechts auf Gehorsam, den es in seiner näheren und weiteren Umwelt verlangt. Und dieses Recht ist jetzt der Kriegsgegenstand. Es beansprucht, seine Feinde zu vernichten, dass sie entweder tot sind oder das Maul halten. Dafür ist der Krieg gar nicht unzweckmäßig. Dafür ist der Krieg übrigens in den Augen der israelischen Öffentlichkeit viel zu inkonsequent und zu schonungsvoll dem Feind gegenüber geführt worden. Also der hat ja bei den Israelis schlechte Noten, der Krieg. Die Regierung Olmert gerät in Bedrängnis wegen des Krieges. Zweitens, der Krieg hat nichts zu tun mit Israelis und ihrer Besonderheit, und nichts zu tun mit Palästinensern und ihrer Besonderheit, sondern er hat zu tun damit, dass Israelis wie Palästinenser ihre eigene Existenz mit der Existenz eines Staates gleichsetzen, einer ausschließenden Gewalt, die nur sie als Volk anerkennt. Und das ist allerdings blutrünstig und unversöhnlich bis zum Ende. Das kann nur mit dem vollständigen Vernichten des einen oder des anderen Staatswillens enden. Da hat man ein Dokument dessen, was Staaten für unsympathische Gemeinwesen sind. An Israel haben wir ein Beispiel dessen, wie unsere Gemeinwesen verfasst sind. Zweiter Punkt, über den ich reden will. Das kleine Israel mit seinen 5 Millionen kann das, was es da drunten zusammenbringt in der Gegend, gegenüber 150 Millionen Arabern, nicht allein. Weder waffenmäßig noch reichtumsmäßig. Sich den Reichtum aus dem Gemeinwesen immer abzweigen, den es braucht für Kampfbomber, für Atomforschung, für ich weiß nicht was, jedenfalls in jeder Hinsicht überdimensioniertes Militär, das kann Israel nicht aus eigener Kraft. Der ganze zionistische Staatsgründungswille, aus dem wäre also insgesamt nicht viel geworden, wenn nicht ganz andere entdeckt hätten, wie nützlich die Sache ist. Wenn nicht ganz andere der Meinung wären, diesen Staat, so einen Staat, dort genau das brauchen wir. Und wir wissen ja auch, wer es ist. Es sind die Vereinigten Staaten, die ewig und drei Tage lang eine unglaubliche Finanzhilfe an den Staatshaushalt Israels leisten. Es sind die Vereinigten Staaten, die Waffenhilfe dauernd leisten und die, nicht zu unterschätzen, weltpolitische Rückendeckung geben. Wenn immer Israel einen Krieg führt, für seine Durchsetzung, dann steht Amerika dahinter und sagt, dass sich mal da keiner reinmischt. Das ist immer schön. Israel ist die absolute Übermacht in seiner Region. Und Amerika sagt, dass sich da keiner reinmischt. Ist gleich, dass da keiner hindernd auftritt, dass die Übermacht in der Region sich auch durchsetzt. Ja, der letzte Krieg ist von den Amerikanern, dann sind die Europäer, die Russen, die Chinesen, Sicherheitsrat, wieder alle auf der Matte und sagen, wir fordern Feuereinstellung. Was sagen die Amerikaner? Ja, wir fordern auch Feuereinstellung, aber erst wenn die Israelis ihre Ziele erreicht haben. Dann machen sie ein Veto gegen alle internationalen Interventionsversuche und geben in der Hinsicht Israel Rückendeckung bei seinem Krieg. Sie verhindern, dass Israel von der sonstigen Gemeinschaft dieser Mächte ins Abseits gestellt und des Unrechts bezichtigt wird. Warum tun sie das? Amerika hat ganz früh, im Grunde muss man sogar sagen, noch vor dem Ost-West-Gegensatz und schon gleich vor den heutigen Bedürfnissen, entdeckt, ein Staat, gegründet von europäischen Juden im Vorderen Osten. Ein Staat basierend auf dem Geld der jüdischen, wie heißt denn jetzt das? Ja, der jüdische Weltkongress ist die Organisation davon. Aber quasi der jüdischen Gemeinde in der ganzen Welt. Vor allem auch finanzkräftiger amerikanischer Juden. Ein Staat mit moderner Ausrichtung ist erst einmal immer richtig vom Standpunkt der USA aus, die die ganze Welt für kapitalistische Benutzung zurechtmachen wollen. Die waren von Anfang an dafür, für die Gründung des Staates Israel. Kaum war Ost-West-Gegensatz, war ihnen natürlich erst recht klar, was für ein Segen ein kampfbereiter, gerade militant gegründeter Staat in der arabischen Umgebung ist, weil dort lauter Nationalismen gesessen sind, lauter Staaten mit ihrer Weltsicht, die sich vom dominierenden Kapitalismus der Welt ziemlich schlecht bedient gesehen haben. Da ist wichtig daran zu erinnern, auch arabische Staaten sind in der Hinsicht modern gewesen und sogar die heutigen Islamisten sind in der Hinsicht modern, dass sie den Misserfolg ihrer Gemeinwesen natürlich an einem Vergleich mit den erfolgreichen kapitalistischen Staaten ablesen. Dass sie ihre Länder für verrottete, zurückgebliebene, korrupt regierte, arme, impotente Staaten halten, das gewinnen die nicht aus einer Betrachtung von Harun al-Rashid, sondern das gewinnen die von einer Betrachtung der, der Vereinigten Staaten von Amerika oder der Europäischen Union und ihrer Mitgliedsländer oder damals der Sowjetunion. Moderne Staaten war auch da bei den Reformern und bei den Nationalisten der arabischen Welt das Ideal. Moderne Staaten, die es verstehen, ihr Volk zu benutzen, zu einer Reichtumsquelle zu machen, an die Arbeit zu bringen und dadurch zu Reichtum und zu Macht in der Welt kommen oder auch umgekehrt. Durch Macht in der Welt zu Reichtum kommen. Dadurch, dass man als Staat was gilt, zu was kommen. Das war auch denen, also zu Reichtum und da wieder zu staatlichen Potenzen kommen. Das war auch denen ihr Anliegen. Und dieses Anliegen sahen sie in der von Amerika dominierten Welt ziemlich schlecht bedient. Sie sahen sich als das, was sie ja heute noch sind. Entweder links liegen gelassene Armenhäuser, nehmen wir Jemen oder Ägypten, oder Ölquellen. Ölquellen, deren Produkt die kapitalistische Welt billig absaugt und deren Erträge oder und das, was man aus dem Öl machen kann, kommt nie und nimmer den Ländern und Völkern zugute, aus deren Boden das Öl geholt wird. Sie haben auch jede Menge Beispiele dafür, wie imperialistische Unterdrückung ihnen das Öl abgenommen hat. Jahrzehntelang sind Versuche, sich im Besitz des Öls zu bringen, das Öl zur nationalen Existenzgrundlage zu machen, den Ölverkauf, ist ja immerhin eine komische Sache, an die kapitalistische Welt Öl verkaufen, damit man gegen sich selber was wirbt. Aber immerhin. Auch die Versuche sind ja jahrzehntelang von den Amerikanern und den Briten durch Putschumsturz, durchs Kaufen von Scheiks und sonstigen Hoheitsfiguren hintertrieben worden. Also haben sich die Staaten damals an die Sowjetunion gewendet und an der sich ein Beispiel genommen, wie man auch gegen die dominierenden kapitalistischen Weltmächte was werden kann. Und dann hat Nasser in den 50er und 60er Jahren sich halt von den Russen Waffen geholt und die Syrer haben ihren König gestürzt und sich an der Sowjetunion orientiert und der Irak, die Baath-Partei im Irak hat den König gestürzt oder irgendwelche anderen Nachfolger des Königs und haben einen modernen Staat zu errichten versucht nach dem Vorbild der Sowjetunion. Und dieser aufbegehrende arabische Nationalismus war den Amerikanern natürlich von Anfang an Unrecht. Und da war Israel ein Segen. Ein Staat, der allein aus eigenem Lebens- und Überlebensinteresse raus einen Dauerkrieg gegen die Araber führt, ist der sicherste Verbündete. Und das beste Instrument zum Kleinmachen des arabischen Nationalismus. Israel zieht ganz automatisch mit seiner Eroberungsgründung, zieht ganz automatisch alle anti-westliche Feindschaft der Region auf sich und kämpft mit seinen Kriegen genau diese Feindschaft nieder. Vernichtet die Mächte, die zu irgendwas anti-westlichem sich aufraffen wollen. Oder macht sie wenigstens klein. Und in der Rolle hat Amerika Israel als, wir haben das früher schon ewig mal geprägt, das Wort, als Kettenhund seines Imperialismus im Nahen Osten immer gepflegt und gefördert und brauchen können. Die Rolle Israels ist mit dem Ende des Ost-West-Gegensatzes nicht obsolet geworden, obwohl es mal historische 5 Minuten lang so ausgeschaut hat, als ob das Gewicht Israels als erster und Superverbündeter der USA in der Gegend hinangesetzt würde. Und in der Zeit haben die Amerikaner den Israelis auch aufgenötigt, macht endlich mal irgendeinen Frieden mit eurer palästinensischen Bevölkerung, findet mal einen Modus vivendi, findet mal einen Weg, wie ihr mit ihnen auskommt, Und das ist die Zeit, wo es Land gegen Frieden gab und wo es die Perspektive eines Palästinenserstaats gab und wo eben der Oslo-Prozess unterwegs war und so zu. Seitdem Amerika aber die neue Nachkriegs-, also seitdem Amerika von neuem an der Weltordnung baut, eine neue, die weltbestimmende Konfrontation aufgemacht, hat Israel wieder seine alte Wichtigkeit als Bündnispartner gekriegt und vielleicht sogar noch mehr als je zuvor. Denn die Amerikaner haben den Nahen Osten als das Revier erkoren, an dem sie sich als die alles bestimmende Supermacht neu zu beweisen haben und beweisen wollen. Die USA will im Nahen Osten alles Anti-Westliche beseitigen. Und das nicht nur dann, wenn das Anti-Westliche als offizielles Staatsprogramm daherkommt. Wie sagen wir beim Saddam Hussein? Obwohl man ja sogar da noch sagen muss, der hat ja lang geglaubt, Amerika würde das billigen, wenn er Kuwait krallt, quasi als Lohn dafür, dass er vorher den Iran bekämpft hat, im Ami-Interesse. Nicht nur dort, wo anti-westliches Staatsprogramm ist im Nahen Osten, sondern auch dort, wo anti-westliche politische Gesinnung in Opposition ist, in der Minderheit ist oder nur die politische Kultur ausmacht, aber gar nicht das Programm der Staatsführungen, wie in Saudi-Arabien. Auch dort beansprucht Amerika absolut loyale, nicht nur Staaten, sondern quasi ein ganzes pro-westliches Innenleben von Staaten zu errichten. Und damit zu beweisen und durchzusetzen, dass es gegen Amerika und den Westen in der Welt nichts gibt. Diese Front hat Amerika aufgemacht, nachdem die Terroranschläge auf das World Trade Center im September 2001 passiert ist. Und es kämpft diesen Krieg noch immer durch. In dem Krieg ist jetzt diese Definition der Amerikaner, alles, was sich gegen uns stellt, ist Terror, illegitime Gewalt, Gewalt, die kein Recht hat, Gewalt, der keine politische Dimension zuerkannt wird, reines Verbrechertum. Diese Definition, mit der sie im Irak kämpfen, die hat Israel einerseits auf seine palästinensischen Gegner immer schon angewendet, andererseits in der Welt ewig lang nicht anerkannt gekriegt. Der Palästinenser Präsident Arafat, den die Israelis ewig als Terroristen bezeichnet haben, war in der sonstigen Welt als, er ist der Repräsentant des palästinensischen Volkes und auch wenn er manches falsch macht, man darf ihn nicht einfach umbringen oder man darf ihn nicht einfach auf die Seite schieben, man muss mit ihm zu einer Einigung kommen. Das war immer der Standpunkt der Welt. Inzwischen hat die Nützlichkeit Israels für das amerikanische Aufmischen des Nahen Ostens, für diesen Durchsetzungsbeweis, den Amerika dort anstrebt, so viel Wichtigkeit gekriegt, dass es die Definition seiner Feinde quasi von den Amerikanern und Zug um Zug auch von anderen, unter anderem den Europäern, mit übernommen kriegt. Inzwischen gelten auch die Hamas zum Beispiel nicht mehr als frei gewählte Regierung, die man respektieren muss. Sie gelten auch nicht mehr als legitime Widerstandsgruppe gegen eine Besatzungsmacht, wie es früher mal war. Sondern man hat sich jetzt auch in Europa dazu bekannt, die auf die Terrorliste zu setzen und die zu bekämpfenden, zu beseitigenden Organisationen. So viel ist der Nutzen Israels für Amerikas Durchsetzung im Nahen Osten. Aber die Sache geht ja noch weiter. Mit der Umgestaltung des Nahen Ostens hat Amerika eine Front eröffnet. Mit der es, oder unter die es, die ganze Welt zu subsumieren beansprucht. Soll heißen, Amerika hat mit seinem Kampf gegen den Terror und der Parole eigentlich einen Imperativ erlassen, alle ehrenwerten Staaten müssen sich dahinter stellen. Und es hat eine Scheidung vorgenommen. Alle Staaten des Globus sind entweder Helfershelfer im Kampf gegen den Terror oder selber Fälle der Aufsicht, der Zurückdrängung, der Bekämpfung. Ja, das war dieses, erinnert euch an die Tage 2001, 2002. Wer nicht für uns ist, ist wider, also dieser Jesus-Satz, wer nicht für mich ist, ist wider mich. Alle Staaten haben nur die Wahl, entweder sie stellen sich hinter Amerika oder sie stellen sich gegen Amerika. In diesem Kampf, den sie da angesagt haben, verlangen sie von allen, sich zu stellen, und zwar entweder sich zur Verfügung zu stellen als Vasallen der amerikanischen Ordnung, des amerikanischen Niedermachens aller seiner Gegner, oder zu den Gegnern zu rechnen, die niedergemacht werden. Und in diesem Kampf spielt Israel eben eine so wichtige Rolle, dass es diese Freiheiten konzediert kriegt. Dieser Kampf, dieses Amerika subsumiert die ganze Welt unter diese Front des Antiterrorkriegs. Dieser Kampf ist von den Amis wirklich zur Tagesordnung der Weltpolitik gemacht worden. So viel schaffen sie nämlich schon. Auch wenn sie nicht gleich von allen Staaten ein Hurra kriegen, ja, wir kämpfen mit gegen den Terror, auf geht's. Dass es das Thema ist, an dem alle sich sortieren müssen, zu dem alle sich stellen müssen, zu dem alle eine Stellung finden müssen, das haben sie schon hingekriegt. Man merkt es ja bei uns, wie jetzt bei uns langsam die Terrorangst zunimmt. Auch Deutschland könnte mal Objekt von Anschlägen werden. Wie bei uns die Islamfeindschaft zunimmt. Ja, Papstreden, jetzt die Sache mit der, also das sind ja mehr die komischen Zeiten, mit der Idomeneo-Aufführung, die erst abgesetzt, dann wieder angesetzt wird. Und wir dürfen auf keinen Fall vor dem Islam einknicken. Wie das auch innenpolitisch bei uns zum, das wird das beherrschende Thema der Welt, weil Amerika die Welt unter diese Front subsumiert. Man merkt da auch, was Israel in seinem Bereich tut. Sich mit Gewalt gegen alle anderen durchsetzen, dann ist man das Subjekt, das in der weiteren und engeren Umgebung sagt, was erlaubt ist und was verboten ist. Dann ist man die diktierende Macht. Genau dasselbe macht Amerika, aber in Bezug auf den ganzen Globus. Amerika beansprucht, die Macht zu sein, die nicht nur in Bezug auf diesen oder jenen Nachbarn, sondern im Grund auf alle Staaten darüber entscheidet,